Hallo Kinofans und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts-Podcast. Mein Name ist Sebastian Gertschikow und ich bin wie immer nicht alleine. Mir gegenüber sitzt mal nicht der gute Pascal, weil Pascal gönnt sich, glaube ich, gerade Paris und macht da ein bisschen Urlaub in der Stadt der Liebe. Und deswegen ist Julius heute hier. Hallo Julius.
Ja, hallo. Schön, dass ich auch mal wieder hier bin. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass Pascal hier so langsam so eine Vormachtstellung aufbaut. Das wird mal
ja,
Zeit.
Ja, Pascal.
Thron wieder wackelt.
Ich glaube, irgendwann nennen wir Leinwandliebe einfach nur noch die Sebastian- und Pascal-Show.
Pascal-Liebe.
Genau, die Pascal-Liebe. Definitiv geht die Pascal-Liebe raus. Sie geht auch raus von meinem zweiten Gast, der mir links an meiner Seite sitzt hier. Das Yang zu meinem Ying, keine Ahnung, wie...
Nee, muss ich eifersüchtig sein? Ich habe ja gerade von der Sebastian-Pascal-Liebe gehört.
Also, ja, aber du hast doch auch Liebe für Pascal.
Natürlich habe ich Liebe für Pascal, aber ich gehe damit ja nicht so hausieren, wenn du neben mir sitzt.
Okay, also ihr habt seine Stimme gehört. Es ist Yves von Moviepilot von Nerd und Kultur. Schön, dass du auch mal wieder da bist.
Ja, ist lange her.
Lange
weiß,
her, ne?
Weiß gar nicht mehr.
Ich weiß auch nicht mehr, welcher Film es gewesen ist, aber...
Kann er?
Kann sein, konnte er irgendwie
kann
sowas.
Kann er gewesen sein.
Das ist lustig, weil es ähnlich klingt.
Ja. Ja. Danke, Yves.
Okay. Yves erklärt uns heute alle Witze, die wir in diesem Podcast reißen, damit auch jeder wirklich Bescheid weiß, worüber wir lachen oder auch nicht lachen. Wir sind schon wieder an einem Punkt angekommen, wo irgendwie nicht so richtig viel geiles Zeug im Kino läuft, obwohl diese Woche startet der neue Film von George Miller, a.k.a. der Mann hinter den Mad Max-Filmen, nämlich 3000 Years of Longing mit Idris Elba und Tilda Swinton. Und auf den habe ich tatsächlich ein bisschen Bock. Also ich glaube, den werde ich mir am Wochenende angucken, weil Idris Elba spielt irgendwie einen Genie, den Tilda Swinton findet und keine Ahnung, der Trailer sieht auf jeden Fall sehr interessant aus.
Ja, ich glaube auch, dass es was sein könnte für mich, weil George Miller macht ja auch nicht nur Mad Max, das vergisst man ja manchmal so ein bisschen. Er kann halt eben auch noch andere Sachen und das sieht so ein bisschen
Happy
aus.
Wollte gerade sagen, Happy Feet.
Das ist jetzt, glaube ich, auch nicht der richtige Vergleichsfilm dafür.
Crossover, bitte, zwischen Happy Feet und Mad Max.
Aber es sieht so ein bisschen aus wie so ein, hier irgendwie so, keine Ahnung, The Fall oder sowas. Irgendwie sowas, so ein übernatürliches, bisschen, übersinnliches Drama mit irgendwie tollen Bildern und sowas. Ich bin auf jeden Fall auch neugierig drauf, ja.
Und ansonsten starten diese Woche erstaunlich viele Filme, die es schon vor langer, langer Zeit gegeben hat. Ich habe gesehen, eben gerade noch, bevor wir ins Podcast-Studio gerannt sind, Fitzgeraldo von Werner Herzog kommt wohl auch nochmal irgendwie ins Kino.
Wäre auch was für eine Podcast-Folge gewesen.
Wäre definitiv auch mal was.
Ich glaube, da wäre Pascal für zu haben gewesen, aber der ist man ja leider nicht
wahrscheinlich,
da.
Wahrscheinlich. Kinski, obwohl Kinski, Yves, kannst du Kinski nachmachen?
Nee, aber Werner Herzog ist recht.
Ja, okay, nach The Mandalorian.
Nach The Mandalorian, ne? Yes, yes. Yes, the baby. I like it very much. Und im Interview wurde er da mal gefragt, ob er Star Wars schon gesehen hat, bevor er damit gespielt hat. No, but I know the toys.
Wenn er zu kennt, sieht mit Spielzeug aus. Okay. Und wir reden heute aber über einen Film, der ebenfalls eigentlich ja schon lange, lange ein Kultklassiker ist, der diese Woche auch nochmal, ich glaube, im Zusammenhang mit dieser Reihe Best of Cinema nochmal ins Kino kommt. Übrigens eine coole Reihe eigentlich, die ja wirklich schon ein paar interessante Filme ins Kino gebracht hat, wie Leon der Profi, Tiger and Dragon, ich weiß nicht.
Aber demnächst kommt Reservoir Dogs von Tarantino, glaube ich, dann im Oktober.
Und diese Reihe beschert uns auch den Highlander.
Es kann nur einen geben.
Deswegen gab es noch 4 Fortsetzungen, weil es nur einen geben kann. Und eine TV-Serie und noch mehr TV-Serien. Wir reden heute erstmal nur über den ersten Film. Wir werden natürlich noch am Ende ein bisschen ausschweifend, vielleicht auch über die ein oder andere Fortsetzung sprechen. Darüber, wie es denn für die Zukunft des Highlanders aussieht, weil ich bin gestern Abend so ein bisschen vom Stuhl gefallen, als ich gesehen habe, dass ein gewisser Chad Stahelski schon wieder irgendwie dabei ist, an einem Remake zu arbeiten. Irgendwie mit Henry Cavill in irgendeiner noch nicht näher definierten Rolle.
Gut, aber welche Rolle wird es wohl sein?
Ja, genau. Und dann haben wir John Wick mit Highlander-Zeug. So.
Ich hoffe, sie können auch Gun-Fu dort machen.
Ja, na klar, unbedingt, sowieso. Ich meine, es spielt ja eh auch in unterschiedlichen Zeiten. Also warum nicht auch das? Vielleicht taucht dann John Wick auf und wir haben da unser Crossover.
Wow.
So, aber wir reden jetzt über Highlander von, jetzt muss ich gucken, 1986. Wir haben, wie sagen Sie im Deutschen, Connor McLeod?
Was? Connor McLeod.
Connor McLeod, einen Schotten, der irgendwann, ich weiß gar nicht, welches Jahr ist das?
Es ist 1576 oder so.
40, hätte ich gesagt, 15, irgendwas 40 oder so, ja, egal.
Irgendwann so in diesem Dreh. Und irgendwann muss er halt feststellen, er ist unsterblich. Und dann trifft er auf, und ich habe mir seinen Namen auf Juan Sanchez Villalobos Ramirez gespielt, von dem spanischsten Schauspieler, den man finden konnte, nämlich Sean Connery.
Natürlich ist er trotz des Namens kein Spanier, sondern Ägypter.
Genau. Was noch absurder ist.
Sieht halt mehr aus wie ein Ägypter.
Ja, genau.
Jisch.
Jisch. Der bringt dem guten Connor, gespielt von Christopher Lambert, alles bei, was man irgendwie darüber wissen muss, ein Unsterblicher zu sein. Das Ganze springt dann natürlich auch immer wieder in die Jetztzeit, was damals natürlich die 80er Jahre gewesen ist. Deswegen ist heute nicht mehr unbedingt so die Jetztzeit. Und auf Connor wird Jagd gemacht vom Kurgan, gespielt von Clancy Brown, in einer großartigen Rolle, weil es geht darum, wer alle Unsterblichen besiegt, der saugt quasi deren Macht in sich auf und wird der Stärkste und hat deren ganzes Wissen und
gewinnt den Preis, wie es gewinnt läuft,
gewinnt den Preis, so, und das ist halt der Preis, dass man alles weiß und dass
da
man.
Da kommt Harry Weinfurt und.
Ja, genau. Und ja, das ist so im Groben. Dann gibt es natürlich auch noch eine Frau, die zufälligerweise natürlich auch Expertin in Metallbearbeitung ist und deswegen Bescheid weiß. Und das ist der Film, so im Groben und Ganzen. Natürlich viel cooler, als wir das jetzt hier irgendwie so zusammengefasst haben.
Ich finde es eine wundervolle Zusammenfassung.
Wie cool dieser Film jetzt wirklich ist, das eruieren wir jetzt in diesem Podcast. Dabei wird es, das will ich jetzt gleich vorweg sagen, natürlich zu Spoilern kommen. Ich glaube, ich meine, der Titel verrät es ja, der Untertitel verrät es ja schon, es kann nur einen geben. Das spoilert ja eigentlich schon relativ genau, was hier am Ende passieren wird. Und deswegen reden wir einfach frei von der Leber weg. Und was ich ja sehr, sehr spannend finde, das wusste ich nämlich auch gar nicht, der Drehbuchautor, jetzt schiele ich wieder auf meinen Zettel, weil ich seinen Namen nicht gemerkt habe, Gregory Wyden hat das Drehbuch dazu geschrieben, als er noch an der Uni studiert hat. Und sein Prof fand das wohl so gut, dass er ihm gesagt hat, ja, versuch mal, das irgendwo zu verkaufen. Und ich glaube, er hat dann irgendwie $200.000 tatsächlich für dieses Drehbuch bekommen. Mhm. Und wie stehen wir denn zu diesem recht eigenwilligen Mix aus Fantasy, Schottendrama und 80s Kitsch mit den dazugehörigen 80s Kitsch Sexszenen?
Also, ich habe mir gedacht, wenn ich jetzt mal wieder hier bin, im Podcast nach so langer Zeit.
Dann nörgel ich richtig rum.
Nee, dann hau ich jetzt mal richtig einen raus.
Oh, jetzt kommt.
Nein,
ich hasse Highlander.
Das tue ich natürlich nicht, aber ich finde ihn tatsächlich weder ein Meisterwerk noch wirklich gut. Ich hatte jetzt, wo ich ihn nochmal geschaut habe, auch wieder meinen Spaß damit. Man merkt, dass da ein Regisseur für verantwortlich ist, der wirklich eine Idee hatte und es halt wirklich aus dem relativ geringen Budget und sozusagen aus den nicht besonders günstigen Umständen halt noch echt einiges rausholt. Trotzdem ist der Film einfach so 80er, dass ich das einfach schwer ernst nehmen kann. Das ist, glaube ich, wirklich der 80ste 80er-Jahre-Film, der je geachtzigt hat.
Nein, das ist
Rocky 4.
Okay, vielleicht der Rocky 4.
Wir verstehen uns einfach zu gut.
Ja, ich weiß, es ist halt so, weißt du, so dieses New York, was da gezeigt wird. Überall dampfen die Gullis und überall sprühen die Funken und wabern die Nebelschwaden und das immer alles ist von hinten beleuchtet. Alle laufen rum wie halt so 80er-Jahre-Klischee-Figur oder so. Alles überall voller Leuchtreklamen. Es ist super, aber ich meine, dann gibt es halt diese Action-Szenen, die wirklich teilweise auch einfach super inszeniert sind, weil du halt einfach so dann die vor diesen riesigen Leuchtreklame stattfinden oder halt irgendwie in diesem blau beleuchteten Raum, der da irgendwie ist, aus irgendeinem Grund.
Sowieso geil. Über den finalen Kampf müssen wir eben noch ausführlich sprechen, aber ja.
Und das ist tatsächlich einer von den Filmen, wo es ist ja gerne mal so ein Ding, wenn du so einen Film hast, der auf unterschiedlichen Zeitebenen spielt, dass es irgendwann total nervig wird, wenn der ständig hin und her geblendet wird. Aber tatsächlich ist das echt immer wieder so, dass da irgendwie eine schöne Idee, wie man halt zwischen diesen beiden, zwischen dem 16. Jahrhundert und halt der Gegenwart irgendwie hin und her springt.
Ich hatte ihn ewig lang nicht mehr gesehen. Und das Letzte, was ich mit Highlander in Verbindung gebracht habe, war das Zitat aus Ricky Bobby, a.k.a. Talladega Nights, wenn Will Ferrell zu Sacha Baron Cohen das Charakter sagt, dass Highlander einen Oscar bekommen hat für den besten Film, der je gemacht wurde. Und jetzt, wo ich ihn gestern nochmal gesehen habe, ich mag ihn immer noch recht gerne. Mhm. Also jetzt, ich gebe Julius recht, absolut kein Meisterwerk, aber es ist echt ein spaßiger, fantasievoller 80s-Film. Ja. Und ich finde, er geht halt auch irgendwie all in dem, was er ist. Und spannenderweise, du hast davor kurz angesprochen, die ganzen Szenen, die in der Gegenwart, also in den 80ern, spielen, die erinnern mich krass an Terminator 1. Ist das bei euch auch so, dass da so eine Figur rumläuft, die eigentlich wesentlich mehr Wissen hat und aus einer anderen Zeit mitbringt und hat auch fast den gleichen Mantel an wie Kyle Reese? Und dann macht eine ähnliche Figur Jagd auf die, auch aus einer anderen Zeit. Und
die auch größer und stärker ist.
Genau. Also ich krieg, und dann wird er auch kurz von der Polizei verhaftet.
Ja,
ich habe dann nur darauf gewartet, dass es dann so ein Polizeimassaker gibt wieder. Aber ich finde den Film cool. Ich finde, es gibt sogar ein paar emotionale Momente, die er richtig gut hinkriegt.
Ja, ja.
Christopher Lambert ist halt Christopher Lambert.
Ja, es ist so ein bisschen, man merkt halt, ich glaube, ich habe irgendwo gelesen, dass er extra für den Film Englisch gelernt hat. Ich glaube, er ist in den USA geboren, aber eigentlich halt eben Franzose. Ne? Deswegen kann man ja auch immer Lambert oder Lambert sagen, je nachdem, wie man so möchte. Und er gibt sich auch noch Mühe, das dann noch alles in so einem schottischen Akzent zu machen, was, glaube ich, selbst für Muttersprachler nicht leicht ist. Und darunter leidet er natürlich auch irgendwie so ein bisschen, also er hat halt eigentlich zwei Gesichtsausdrücke, so ein bisschen so verschmitzt und halt so ein bisschen trauriger, geschlagener Hund. Und dazwischen gibt's eigentlich nicht viel. Und trotzdem ist er halt einfach so charismatisch, dass er diese Figur auf jeden Fall irgendwie einfach es geht eigentlich nicht ohne ihn sozusagen. Er ist Conor McLeod halt.
Mich erinnert es im positivsten Sinne ever, im positivsten Sinne an Tommy Wiseau. Was ich damit meine ist, Christopher Lambert sehr häufig spricht Dialoge so, als wenn er sie nicht versteht. So.
Naja, es ist ja auch super schwer, eine andere Sprache zu spielen natürlich. Ne?
Ich finde es wahnsinnig sympathisch und charismatisch. Der hat halt so ein krasses Charisma und gerade die ganzen Szenen zwischen ihm und Sean Connery, die sind super.
Ja, Sean Connery ist auf jeden Fall sowieso, also es ist ein absolute, was halt einen unglaublichen Charme der mitbringt, das merkt man halt auch in dem Film. Wurde ja irgendwie wahrscheinlich im Endeffekt 15 Minuten oder sowas ist höchstens mal.
Das ist mir gestern aufgefallen. Ich hatte seine Screentime sowas von länger in Erinnerung. Ich dachte, wir haben locker eine Stunde Screentime mit Sean Connery. Ich so, oh, wirklich jetzt schon? Oh, ja krass.
Ich glaube, das ist so diese Erinnerung, die man halt als Kind irgendwie an diesem Film hat, was sich dann irgendwie ausdehnt. Ich habe ihn jetzt auch vor kurzem mal gesehen und hatte auch gedacht, die ganze Szenerie mit Sean Connery im alten Schottland geht wesentlich, wesentlich länger. Ich hatte auch komplett vergessen, dass wir ja noch diese kurze Rückblende in die Zeit des Zweiten Weltkriegs haben, wo die ja die Origin-Story seiner Empfangsdame ja noch erzählt wird. So, wo ich mir dann schon wieder dachte, okay, das hätte ich fast noch cooler gefunden, wenn man so mehr Epochen einfach noch gesehen hätte, wo der Highlander irgendwie so gewesen ist. Hat mich auch so ein bisschen an das Intro von Wolverine erinnert, wenn das einzig Gute an diesem ganzen Origins-Film, wenn man Hugh Jackman und Liev Schreiber da halt durch diese unterschiedlichen Kriege der Geschichte rennen sieht. Und hier hätte ich fast gedacht, hätte es vielleicht noch so einen kleinen Ticken cooler gemacht, weil Was mir an Highlander tatsächlich immer am meisten gefällt, das war früher schon so und das war jetzt auch immer noch so, sind eher diese ganzen Rückblenden. Ich bin da auch voll bei euch und auch bei Julius. Dieser 80s-Teil, der ist mir teilweise auch ein bisschen zu trashig. Und teilweise, finde ich, kommt da die Story auch nicht so richtig in Gang, weil wir haben dann noch diese Brenda, die, wo ich mir auch denke, okay, die rennt auch gefühlt eigentlich irgendwie nur durch die Gegend und ist nur interessiert an seinem Schwert, so furchtbar. Und das fand ich irgendwie immer so ein bisschen lahm. So, da finde ich, haben sie auch interessantere Beziehungen für Connor in diesen ganzen Rückblenden. Gerade diese, ich weiß nicht, wie heißt die zweite Frau, die er da hat? Ich habe schon wieder ihren Namen vergessen. die ja dann später so brutal von dem Kerrigan da, der erst noch vergewaltigt wird, was wir ja nicht sehen, aber die ja dann auch quasi, die ja dann mit ihm quasi ihr Leben lebt und dann aber irgendwann halt stirbt, weil er einfach alter wird. Ne?
Diese Szene fand ich super stark, weil es zeigt halt auch wieder diese Schattenseite der Unsterblichkeit.
Ja.
Das ist, dass du halt weiterlebst und nach jeden verlieren wirst. Das hat mich krass erinnert, es gibt so eine Episode von Angel, wo er jemanden trifft, den er mal kannte in den 50ern. Und das ist mittlerweile eine alte Dame, die schon total von Alzheimer zerfressen ist. Und es tut halt mega weh, das zu sehen, weil du gesehen hast, wie gut die dich verstanden haben. Und er ist genauso alt wie damals. Und sie denkt sogar, als sie ihn jetzt sieht, dass es auch nur ihr Alzheimer wieder ist und sie komplett spinnt, weil wie ergibt das Sinn? Und das war eine Szene, die wirklich einen Eindruck hinterlassen
hat. Na, vor allem, das passt ja auch, weil das ist ja eigentlich genau das, wovor ihm Ramirez eigentlich warnen will, ne? Wenn er ihm sagt, so, okay, lass deine Frau Frau sein und so, das bringt dir nichts, weil dieser Abschied wird halt für dich immer kommen.
Ja.
Und du musst Leuten dann halt immer irgendwie erklären, warum wirst du einfach nicht älter und wieso funktioniert das? Sowas Ähnliches haben wir jetzt auch so ein bisschen in The Sandman gehabt. Diese sechste Folge, die finde ich für mich immer noch die beste Episode ist.
Absolut großartig.
Ja. Wo ja der Traumlord und der Tod quasi auch so diese Wette eingehen und diesen einen Typen einfach nicht sterben lassen.
Ja.
Und der dann ja auch so durch die Jahrzehnte und Jahrhunderte geht. Und vor allem, ich finde es witzig, wo er dann irgendwann meint, er glaube ich in irgendeinem Gespräch, ich verschwinde mal kurz und dann gebe ich mich als mein eigener Sohn aus und dann funktioniert das so. Und sowas hat so ein Connor McCloud natürlich irgendwann, gibt er sich ja andere Identitäten und das wird ja hier auch dann so ein bisschen aufgeschlüsselt. Aber ich bleib dabei, ich fand so die ganzen Rückblenden immer sehr viel cooler.
Ja, vor allem ist das jetzt, wo ihr das jetzt schon angesprochen habt, das ist tatsächlich was, wo ich so ein bisschen mehr Tiefgang oder ein bisschen mehr Zeit einfach für mir da tatsächlich gewünscht hätte, weil dieses ganze Konzept ist halt mega gut, finde ich. Und man merkt halt aber an dem Punkt, dass es halt einfach ein anderthalbstündiger Actionfilm halt eigentlich ist, wo natürlich auch gar keine Zeit sein kann oder auch nicht sein sollte vielleicht für sowas. Trotzdem ist es sowas, wo ich mir sehr gut vorstellen könnte, wenn man jetzt halt zum Beispiel wieder vorausblickt in Richtung Remake, wenn das halt jemals kommen sollte, vielleicht macht man da tatsächlich sowas dann halt eben mehr, dass man irgendwie mehr ausbaut, den Hintergrund der Figur mehr ausschmückt, irgendwie so ein bisschen das Regelwerk vielleicht erklärt. Wie ist es überhaupt? Wie funktionieren überhaupt die Regeln des Unsterblichseins? Ist man tatsächlich auch unverwundbar? Offenbar nicht, aber sozusagen könnte man...
Du bist nur tötbar, wenn die rüber abfliegt.
Genau, aber ich meine, könnte man zum Beispiel, was würde jetzt passieren, wenn du komplett abgefackelt wirst irgendwie oder so? Bist du dann halt, regenerierst du dann auch? Ist man quasi so wie Wolverine?
Ich glaube, du regenerierst, aber nicht so schnell wie Wolverine, weil zum Beispiel, als er ja auf dem Schlachtfeld niedergemetzelt wurde, war er ja kurzzeitig tot und hat so, ich glaube, mindestens ein paar Tage gebraucht. So
ein bisschen Jesus-mäßig.
Ja, bis er wieder fit war.
Aber er wird ja zum Beispiel auch von diesem einen Nazi, denn da wird er ja auch mit so einer vollen Maschinengewehrsalve irgendwie getroffen und steht ja dann trotzdem irgendwie wieder auf. So, ne?
Das ist inkonsistent.
Ja, wenn man halt meckern möchte. Ne? Also wenn der Film heutzutage rauskommen würde, würden da bestimmt schon 1000 Artikel und Videos drüber gemacht worden sein, warum das total unlogisch ist. Und es müsste viel besser erklärt werden, aber weil es halt einfach in so einem kultigen 80er-Film ist, meckert man da halt nicht so viel drüber.
Er nimmt sich halt auch nicht zu ernst.
Ja, genau.
Das ist das Gute.
Oder man kann ihn halt auch nicht zu ernst nehmen.
Nein, aber ich mag auch den 80s-Fan. Ich finde, es gibt ja nur mal so einen Charme. Ich glaube, wenn der jetzt zu bierernst wäre und dann diese Szenen hätte in den 80er-Jahren, dann würde man sagen, was will der Film sein? Aber ich finde, er ist genau richtig. Ich meine, das Geile ist, dass auch der komplette Soundtrack von Queen ist. Okay? Und es gibt den dramatischen Queen-Song, es gibt den poppigen Queen-Song und das passt auch so geil da rein.
Ja, die Musik hebt auf jeden Fall auch nochmal das Ganze auf ein ganz anderes Level, weil es ist irgendwie so, als würde, keine Ahnung, als würdest du irgendwie so einen Studentenfilm drehen und dann kommt auf einmal, keine Ahnung, irgendwie so Elton John vorbei und sagt, hey, ich mache die Musik zu deinem Studentenfilm oder sowas. Das ist auf jeden Fall echt mega gut, dass sie das Queen das da machen. Ich glaube, das ursprünglich war ja da auch eine andere Band mal angedacht.
Es war Marillion, glaube ich, angesetzt, aber die waren gerade irgendwie auf Tour und dann sind sie zu Queen gekommen. Und so, ich finde, Queen, das passt aber auch
voll. Perfekt.
Dieses Who Wants to Live Forever allein so, ist schon Gänsehaut pur und ich weiß nicht, so Freddie Mercury's Stimme denn da auch zu. Ich meine, es hat auch bei Flash Gordon.
Flash Gordon. Das ist eigentlich saugeil, dass der das häufiger gemacht hat, so für solche Filme.
Ich meine, der hat ja da offensichtlich auch echt Spaß irgendwie dran gehabt. Und ich muss sagen, ich mag diesen Flash Gordon Soundtrack einfach, weil dieses Flash. Savior of the Universe. Das ist irgendwie noch ein bisschen cooler. Aber da, vor allem da, finde ich, habe ich so das Gefühl gehabt, da hat es noch besser so auf dem Film einfach aufgepasst. Ja. Hier hast du teilweise so das Gefühl, ja, okay, ist halt Queen so, ne? Und packen da halt ein paar Songs
aber
mit dazu.
Aber passt das wirklich perfekt. Also das, ich weiß nicht, meine, Queen ist ja keine so eine Mittelalter-Band oder so. Mhm. Und trotzdem passt das einfach auch so gut, weil die halt ja auch jetzt nicht
ja, weil,
eine typische
weil
Rockband
auch,
sind.
Ja,
oder
eben.
Sowas.
Und weil sie halt auch so ein bisschen so ein Operetten-Sound
ja,
teilweise
ja,
einfach genau. auch haben, weil Freddie Mercury ja auch wirklich so eine krasse Stimme einfach auch hatte, ja. die sich für so Fantasy-Zeug, glaube ich, einfach wahnsinnig genau. gut anbietet.
Voll, voll. Was ich witzig fand, ich hatte voll vergessen, dass Clancy Brown den Bad Guy spielt.
Ich auch.
Ich dachte erstmal, ja. woher kenne ich den? Ich so, das ist hier Calvin von Desmond aus Lost. Ha. Der hat sich entwickelt mittlerweile als Schauspieler in dem Film. Konnte ich ihn noch nicht so hundertprozentig ernst nehmen.
Also es ist eine sehr coole und sehr lustige Performance, aber ich weiß auch nicht, ob ich den so richtig bedrohlich finde.
Ja.
Auch wenn er dann später irgendwie noch mit seiner einen Haarsträhne rumrennt. Die, dann auch irgendwie
die eine Szene kommt so 1:1 aus 80s Horror / Exploitation / Cyberpunk Film und zwar, wo er ihr einfach hinterherläuft, weil die Kamera am Ende hinter seinem Rücken ist oder so ein Halb-Dutch-Angle-Shot, wo durch die Tür durchkommt und dann noch rote, flackernde Farben, so. Es ist super.
Was mit dieser Rolle von diesem Schurken anstellen, finde ich sowieso super merkwürdig.
In der Kirche.
Das in der Kirche fand ich irgendwo ja noch ganz witzig. Was ich auch schon wieder komplett vergessen habe, was ich sehr absurd fand, war, wenn er da mit seinem Koffer in diesem Hotel ankommt, diesen Koffer aufklappt und erstmal sein Schwert aus Einzelteilen zusammensteckt, wo ich mir denke,
so
also, wenn dein Schwert, gerade auch deine Klinge, aus zwei Teilen besteht, wie schnell ist diese Klinge dann eigentlich irgendwann kaputt? Ja. Und dass er dann natürlich auch noch, wenn er den Griff daran setzt, dann noch so diese beiden Stacheln da
natürlich.
So rausgeschossen kommen, so Schweizer Taschenmesserschwert ja. für den neuen Schurken von heute, so nach dem Motto.
Build your old sword oder sowas.
Aber ich finde, Clancy Brown, der hat einfach irgendwie Spaß mit dieser Rolle. Also der dreht so durch und so ab, damit es wirkt sehr, sehr lustig.
Weißt du, woran ich die ganze Zeit denken musste, als ich ihn gesehen habe? Weil er ist ja auch extrem bullig in diesem Film und er hat so eine Over-the-Top-Performance. Ich musste an den Schauspieler denken, der bei Akte X den Shapeshifter spielt und bei Mortal Kombat Annihilation Shao Kahn spielt. Ihr wisst schon, Mortal Kombat Annihilation können wir bitte dazu irgendwann hier im Podcast machen,
sehr gerne,
weil es so der beschissenste Film aller Zeiten ist. So, it is glorious! So ein bisschen hat er mich daran erinnert.
Ja, das stimmt schon. Also ich meine, der Typ, der in Akte X diesen Shapeshifter gespielt hat, der hat halt auch so, das ist so ein Arnie auf Wish bestellt.
Ja, ja,
so.
Voll,
der hat
voll.
So ein kantiges Gesicht, der hat immer nur einen Gesichtsausdruck, ist halt auch super bullig und rennt halt irgendwie im Mantel durch die Gegend bei Akte X.
Er spielt eigentlich immer, er hat in den 80ern und 90ern fast überall mitgespielt. Auch in jeder Serie durfte er einmal ein Bad Guy sein.
Ja, ja.
Zum Beispiel, und erneut, bei Buffy zum Beispiel, hatte er gleich zwei unterschiedliche Rollen. In der ersten Staffel war er so ein bulliger Vampir, der halt bullig war. Und in der zweiten Staffel war er so ein blauer Dämon, der halt bullig war. Und da haben sie ihn einfach blau angemalt und gesagt, ich glaube, den wird's nicht. Aber sein Gesicht, glaube ich, das vergisst du nicht so. Oh, das ist sehr witzig.
Was mich auch sehr irritiert hat, ist tatsächlich der Anfang dieses Films gewesen. Weil dieser Film fängt an und ich gucke mir erstmal irgendwelche Wrestling-Matches an und ich sitze die ganze Zeit so, hä? Ist das jetzt der richtige Film? So, wie was? Und dann sieht man halt auf einmal irgendwo Christopher Lambert da mit seinem Mantel im Publikum sitzen und ich so, okay, ja, das ist ja doch so. Aber so, diese Szenerie, vor allem wie dieser Film auch gerade diesen ganzen Wrestling-Kampf ja so richtig
genießt.
Auslebt und genießt, wo ich mir dachte, so, was zur Hölle passiert und warum hockt er jetzt da? Und dann kommt er erst diese Szene, er geht da irgendwie durch diese Tiefgarage und trifft dann auf diesen Franzosen, der dann da mit seinem krassen Degen dann anfängt. Und dann haben wir ja so diese erste große Actionsequenz, bei der ich jetzt echt so sagen muss, so,
das muss man neu machen.
Ja. So in meiner Erinnerung sah das sehr viel cooler aus.
Ja.
Mich hat irgendwann auch dieses ganze Kling-Kling der Schwerter so genervt, wo ich mir denke, so, also bei so Sachen wie The Witcher klingt das allein schon vom Sounddesign her irgendwie sehr viel cooler. Dann die Tatsache, dass mit jedem Schlag dann auch immer die Funken fliegen und alles Mögliche.
80er halt, ja.
Und so, das ist der einzige Punkt, wir haben ja schon kurz über Chad Stahelski gesprochen, der irgendwie das Remake macht, wo ich mir denke, ja, okay. Also die Action-Choreografien wären in einem Remake sicherlich besser. Ja. Dieser erste Kampf lässt doch so ein bisschen zu wünschen.
Absolut, vor allem auch dann irgendwie, dann gibt es so eine Szene, wo halt ganz offensichtlich irgendwie ein Stunt dabei so 100 Flickflacks hintereinander macht.
Yeah.
Und dann so wird wieder zurückgeschnitten und dann sieht man wieder das Gesicht von dem anderen Typen mit dem Degen. Und halt dann irgendwie, ja, es ist, also die Kämpfe und vor allem auch die Choreografien, die Kampfchoreografien sind einfach wirklich nicht besonders gut. Und man merkt ja halt doch einfach, dass Christopher Lambert auch nicht kämpfen kann oder halt irgendwie, natürlich nicht. Ich meine, das können ja die wenigsten Schauspieler. Und sie hauen halt immer nur die Schwerter gegeneinander. Es versucht niemand, den anderen wirklich zu treffen halt. Und das ist schon sehr, sehr auffällig auch. Und wenn dann halt irgendwie mal, dann sprühen halt ständig die Funken, wie du schon gesagt hast. Und irgendwie die ganzen Autos zerhauen sie, hacken sie da mit ihren Schwertern und so. Es ist also, das kann mit Henry Cavill und Chad Stahelski echt nur besser werden. Und das ist tatsächlich auch einer von den Gründen, wo ich auch jetzt, also Highlander ist wirklich kein Film, wo ich jetzt irgendwie Frevel und Sakrileg schreie, wenn der ein Remake bekommt. Mhm. Weil da die Geschichte, wie ich vorhin schon gesagt habe, die Geschichte oder die Prämisse, diese ganze Idee ist einfach so super, dass es echt schade ist, dass daraus zwar ein kultiger und vier ziemlich schlechte Filme gemacht wurden, eine Serie und halt bisher aber noch kein echt wirklich guter Action-Fantasy-Film oder sowas.
Aber ich find's jedes Mal super, wenn die rüber abfliegt. Also ich bin ja Fan von diesen ganzen Puppenköpfen und so weiter. Das erinnert mich auch krass an Arnold in Terminator 1, wo er an sich selber auch herumoperiert und man da diesen offensichtlichen Puppenkopf hat mit Fuck you, asshole. So.
Ja, oder wo er da dann am Auto dann später hängt, dann bei der Verfolgung. Ja, im Auto sitzt.
Ja, die ganze Szene ist Terminator 1. Ich warte mal darauf, dass er eine Pumpgun rausnimmt und sagt, come with me if you wanna live.
Aber was ich toll finde, dass dieser Film, wie es sich für einen 80er-Jahre-Film gehört, natürlich auch eine geile Trainingsmontage hat.
Natürlich,
ja.
Und mit Rennen und am Strand sogar.
Mit diesem Rennen am
Strand. Rocky 3.
Ja, genau.
Es ist einfach Rocky 3.
Ich habe auch zu Hause gesessen und gedacht so, okay, wenn eure Hosen jetzt noch ein bisschen kürzer wären und ihr euch dann noch im Wasser irgendwie so umarmt und springt und euch freut, dann haben wir hier halt wirklich irgendwie Rocky 3. Und gleichzeitig habe ich mich auch gefragt, okay, also deine Superkraft ist auch noch irgendwie, dass du super schnell rennen kannst oder was
aber
war
das
jetzt?
Macht er fast nie den ganzen
ja,
Film.
Ja, eben. Also da habe ich mich auch so ein bisschen gefragt, so okay, es ist einfach nur, ach, wir sehen diese zwei tollen Männer einfach nochmal über den Strand rennen. Und genauso geil fand ich auch, aber das ist halt dieser 80s Cheese, den man entweder mag oder nicht, aber ich fand es cool, wenn in dieser Trainingsmontage sie sich ja dann irgendwo in den Bergen so diesen einzelnen Gipfel da nehmen, wo sie dann jeder so beide Beine auf dem Boden und dann, wie du schon meintest, so dieser Kampf, dieser Trainingskampf, so wir hauen mit dem Schwert gegeneinander.
Immer nur so über Kreuz gegeneinander.
Und jetzt fällt das Schwert hin. Ah, so. Also.
Ja, die besten Schwertkämpfer der Welt.
Und wir dürfen nicht vergessen, beste 80s-Sex-Szene seit Top Gun. Meine Güte.
Ja, es ist schon, es ist sehr 80er auf jeden Fall.
Ja. Yeah.
Ja. Und ist übrigens
obwohl ich mal sagen muss, dass ich finde, früher, dass man hat halt wenigstens versucht, so super krass ästhetisch zu sein, so, ne? Ja. Immer so diese Silhouetten
Schatten
genau,
und,
ja. Und dann immer die Musik, die so langsam anschwillt, so wie andere Sachen, die wahrscheinlich dann auch anschwillen sollen. Und
das meint er wegen Sex.
Das meine ich, ja, genau. wegen Penis und so.
Ich verstehe das.
Und vor allem, was ich da halt auch so ein bisschen schade finde, diese Beziehung zwischen ihm und Brenda, die wird dir halt auch irgendwie so aufgezwungen, weil man sagt so, ja okay, er kann ja jetzt nicht alleine durch die Gegend rennen, dann braucht er jetzt halt noch irgendwie eine Partnerin. Ja, ich mir aber denke so, okay, sie arbeitet für die Polizei, hat aber so einen dicken Wälzer irgendwie darüber geschrieben, Metallurgie der letzten Jahrhunderte und Schmiedekunst und forscht dann halt irgendwie so ein bisschen und da fand ich, wie gesagt, alle Frauenfiguren, die wir so im alten Schottland haben, waren viel schöner ausgearbeitet einfach. Und hier, die ist jetzt halt einfach nur da, damit man sagt, ja, okay, ah, wir sind ein 80s-Film, wir brauchen nur eine Sexszene. Die muss gut aussehen im Neonlicht.
Aber es war eine tolle Sexszene.
Es war eine tolle Sexszene.
Darauf einigen.
An der Stelle muss ich mal kurz in wegen zwei Punkten auf Highlander 2 vorgreifen, weil das da halt eben noch viel, viel krasser ist. Ne? Da ist ja wirklich, da ist ja das Love Interest oder die weibliche Hauptfigur irgendwie so eine, wird als Terroristin gebrandmarkt und die trifft ihn quasi wirklich. Die treffen sich gerade eben und zwei Minuten später, nachdem er dann wieder jung ist, beginnt sofort die Sexszene mitten auf der Straße. Das ist wirklich so. War das damals.
Er hat Game. Christopher Lambert hat Game.
Der sagt also, einfach, oh, hallo, ich zeige dir mein Schwert. Ich bin der Islander.
Und dann geht's Raiden.
Und was halt eben, da musste ich jetzt gerade dran denken, weil ihr Top Gun erwähnt habt, das ist tatsächlich auch so ein Film, wo man irgendwie, und als recht auch in Teil 2, durchaus auch so eine gewisse homoerotische Spannung zwischen Christopher Lambert und Sean Connery oder den beiden Figuren halt eben merken kann. Also eben auch so diese ganze Trainingsmontage. Und dann gibt es halt so im zweiten Teil auch so Szenen, wo dann so sagt, so jetzt sind wir für immer miteinander verbunden und du musst nur meinen Namen rufen, dann komme ich zu dir und werde ich dich je wiedersehen, wer weiß und so. Das ist schon so.
Also den zweiten Teil habe ich leider nicht gesehen. Ich habe es mir irgendwie erspart, weil ich irgendwann nur gelesen habe, dass der gewertet wird als einer der schlechtesten Filme aller Zeiten, wo ich mir schon gedacht habe, okay, nein, danke.
Ja, da stellt sich raus, dass die vom Planeten Melmark kommen.
Ja, genau. Also
nein, Seist heißt der Planet.
Seist, oh.
Ja. Also es gibt ja von dem Film zwei Fassungen. Das ist so ein bisschen wie mit Justice League oder so. Dem Snyder Cut.
Oh, wirklich so gravierend?
Naja, tatsächlich schon. Also nicht so viele Unterschiede, aber es gibt tatsächlich durchaus einige. Es gibt die Fassung, die dem Regisseur weggenommen wurde und die sozusagen von den Produzenten fertiggestellt wurde, die Kinofassung. Und die ist wirklich halt auch einfach mies. Da gibt es auch so ganz viele inhaltliche Sachen, die nicht so richtig zusammenpassen, weil man halt einfach merkt, wenn man dann die Fassung des Regisseurs schaut, da wurden halt einfach Szenen auch umgestellt, an andere Sachen, an andere Stellen im Film gepackt und sowas, dass sie auch einfach inhaltlich keine Kohärenz mehr gibt und keinen Sinn mehr ergeben. Und dann gibt es halt den Renegade Cut, der mittlerweile auch als Special Edition erschienen ist und, glaube ich, eine halbe Stunde länger oder 20 Minuten länger oder sowas auch ist. Und da wird halt unter anderem auch diese ganze Sache mit dem, dass die Highlander halt Ausländer sind, Ausländer, Außerirdische sind,
sind auch Ausländer in Amerika.
Je nachdem, man sieht.
Sind ja auch Schottland eingewandert.
Außerirdische sind halt eben rausgeschnitten. Und dann wird das halt aber so verkauft, dass die in Wahrheit irgendwie aus der Vergangenheit stammen und quasi wie aus so einer Art futuristischer, prähistorischer Gesellschaft in die Zukunft verwandt werden, was auch nicht viel mehr Sinn ergibt, als irgendwie vom anderen Planeten zu stammen. Das
ist immer so schlimm, wenn die Fortsetzung versucht, die Mythologie auf so eine ganz andere Ebene zu stellen, weil das fand ich irgendwie ja ganz geil. So, vor allem fragt das Connor McCloud nicht auch irgendwie im ersten Teil so nach dem Motto, ja, warum bin ich denn so? Ja, keine Ahnung, warum ist der Himmel blau, so nach dem Motto, ne? So.
Ja, und das gibt dann natürlich auch, es widerspricht auch so ein bisschen dem, was halt schon Connors Figur erzählt über die eigene Vergangenheit, dass er irgendwie schon so und so viele Jahre hier irgendwie da gelebt und so, und das widerspricht halt eben dem Ganzen so ein bisschen. Es ist aber trotzdem auch noch so ein Film, wo ich mir halt eben dachte, deswegen würde ich jetzt auch nicht sagen, dass es einer der schlechtesten Filme aller Zeiten ist, zumindest nicht in dieser Special Edition, wo man halt eben auch merkt, dass der Regisseur derselbe ist und dass er sich was dabei gedacht hat. Und die Inszenierung halt auch so, fängt zum Beispiel auch dann ähnlich an, da sitzt er dann halt nur nicht bei einem Wrestling-Match, sondern halt in der Oper und schaut sich eine Wagner.
Fast, ich glaube, das Gleiche.
Schaut sich irgendwie das Rheingold oder sowas
Hulk
an.
Hulk Hogan oder Oper, wo ist da der Unterschied? Ich kenne ihn.
Und dann hat er halt eben Flashbacks nach Seist, beziehungsweise halt in die entfernte Vergangenheit. Mhm. Hat halt da sozusagen, dann beginnt das halt mit so einer ähnlichen Struktur.
Aber das war auch so, es gibt so zwei Tropes, die in den 80ern nicht fehlen durften bei Franchises. Du musstest irgendwann alles ins Weltall verankern. Also alles. Es gibt Leprechaun in Space, Jason X. Und
selbst hier Hellraiser war irgendwann im All.
Ja. Und
bei Hellraiser, ja gut.
Und du musstest den Charakter auch irgendwie in eine Großstadt holen. Scheißegal, Predator 2, muss einfach durch Los Angeles, Jason Takes Manhattan. Ja. Deswegen, und dieser Film hat er beides gemacht. Im ersten Teil hat er den Highlander in die City geholt und im zweiten hat er gesagt, übrigens, Mulder Scully beobachtet ihn.
Aber was ich im ersten Teil, um auf den wieder zurückzukommen, welche Sequenz ich ja auch sehr, sehr absurd finde, ist dieser komische, ich weiß nicht mal, was das für ein Typ Typ ist, der da auf einmal irgendwie einfach auftaucht und Leute von seinem Auto aus beobachtet und dann halt mitkriegt, dass Kurgan da irgendeinen anderen Typen irgendwie zu Moose hauen möchte und dann seine Maschinenpistole aus dem Kofferraum, also so Bürgerwache ja. oder irgendwie sowas, so und dann dahin rennt und sagt so, ich mache jetzt hier einen auf Selbstjustiz, so. Das ist auch so super random irgendwie reingestreut, aber um einfach zu zeigen, okay. Und vor allem, wenn Kurgan dann noch dieses Auto klaut, wo dann noch die Oma mit drin sitzt, die dann aber ein Cut später auf der Motorhaube hängt und da irgendwie rumschreit. Also, ich habe auch gedacht, so, okay, diese Szene ist auch Trash pur, ja. aber irgendwie so lustig.
Vielleicht als Kritik am Waffenkonsum oder der Waffenregelung, ja, ja, weil ich glaube, der Regisseur ist ja Australier, vielleicht ist das so, ja, hat er so versucht, so ganz unterschwellig so ein bisschen
That's not subtile, a knife.
subtile Kritik zu
ja, ich glaube, das gibt's ganz klar in Highlander, 100%. Ja. Obwohl ich muss sagen, ich habe den ja gestern das erste Mal wirklich seit Millionen Jahren wieder gesehen.
Oh, seit Millionen auch ein Highlander?
Ja, das wissen nicht viele, aber ich war auch schon in der Geschichte überall vertreten. Ja. Aber es gab einen Shot, der mich krass daran erinnert hat, dass sie den Film früher damit vermarktet haben, als der im Fernseher lief, so auf Kabel 1 und RTL 2. Und das ist zum Schluss, wo er Kurgan besiegt und überall das Glas aus allen Ecken einfach auf ihn zufliegt. Mhm. Und dann gibt's so einen krassen Close-Up von seinem Gesicht und zoomt raus. Ich so, das ist die Power des Lombards. Damit wurde früher der Film ich glaube, damit wurde sogar die Serie vermarktet, in der er nicht mitspielt. Das ist ohne Lombard, glaube ich, gewesen.
Die Serie ja, in der ja ersten Edwin Folge. Paul. Aber in der ersten Folge ist er, glaube ich, dabei.
Wirklich?
Die macht dann quasi die Schwertübergabe.
Es gibt ja sogar, ich habe mich belesen, es gibt ja, wir haben ja unterschiedliche Highlander-Fortsätze. Wir haben ja über Highlander 2 schon gesprochen. Dann gibt's ja Highlander 3, die Legende, der ignoriert einfach Teil 2 und denkt sich mal wieder, ja, okay, ich bin die legitime Fortsetzung zum ersten Teil.
Sind die da immer noch außerirdische oder sind die
ja
wieder?
Nee, deswegen eben nicht. Weil da wird ja alles ignoriert. Dann, das sind, wie gesagt, Highlander 2 1991, 1995 Highlander 3, dann 2000 gab's ja Highlander Endgame. Und das ist nämlich ein Crossover mit der Serie, weil da taucht dieser Adrian Paul auf. Und dann gibt es ja 2007 Highlander The Source. Das ist eine komplett losgelöste Geschichte. Einfach nur eine Erweiterung der Serie, wo nur noch dann Adrian Paul mitspielt. Finde ich auch sehr, sehr lustig, irgendwie, wie sich diese Filme entwickelt haben.
Highlander Endgame.
Ja.
Großartig. Vergesst Avengers Endgame.
Ja, genau. Aber lass uns jetzt mal über den, wie gesagt, das finde ich trotzdem, auch wenn die Choreografie vielleicht ein bisschen hinkt, dieser finale Kampf zwischen Connor und Kurgan, großartig. Also erstmal da oben auf diesem Dach, obwohl mich hier diese Brenda, die da einfach nur gefesselt, die ganze Zeit nur schreit, die ging mir irgendwann so auf den Sack. Ich habe mir echt gedacht, so okay,
kann ich ein Schwert sie treffen?
Ja, genau.
Es ist halt, da merkt man einfach auch wirklich noch, dass es eine andere Zeit ist. Ne? So wie halt Mary Jane in den Raimi-Spider-Man-Filmen auch immer nur irgendwo runterhängt. Und
aber da kann ich dir Paroli bieten. Ich habe sogar ein ganzes Video gemacht, warum sie trotzdem krass guten Charakter-Arc hat durch die Reihe durch. Ja.
Trotzdem hängt sie immer nur und muss gerettet werden irgendwo.
Ja, aber hier finde ich es halt noch schlimmer, weil das Problem ist, diese Brenda braucht dieser Film eigentlich nicht, außer halt für die schon erwähnte Sexszene. Aber ansonsten kreischt sie da halt wirklich nur rum in dieser Szene, ist sie mir ein bisschen auf den Sack gegangen. Aber so an sich hier auf diesem Dach von diesen Silver Cup Studios, wenn denn da auch noch das ganze Wasser so reinkommt und die sich dann da erst auf diesem Gerüst prügeln, und dann im Wasser und dann bricht es ja dann irgendwie in den Boden rein und dann haben wir aus dem Nichts heraus diese riesengroße, komplett leere Halle, aber von hinten so richtig schön beleuchtet, wo ich mir denke, okay, hier werden dann in Zukunft von zigtausend Boybands irgendwelche Musikvideos gedreht.
Aber geht ja nicht, weil die Scheiben sind jetzt ja kaputt.
Ja, genau.
Und ja, aber dann kannst du auch, you're tearing up my heart.
Und wenn dann die Kamerafahrten dann auch so diese ganze Fülle dieses Raumes irgendwie ausnutzt und das sieht schon geil inszeniert aus. Und da macht, finde ich, da macht der Kampf dann irgendwo tatsächlich auch Spaß, weil er einfach so over the top ist.
So gut oder so schlecht halt die Choreografien auch sein mögen oder so okay, wirklich schlecht ist es jetzt ja auch nicht. Es ist halt einfach nur nichts Besonderes. Aber Russell Mulcahy, der holt halt wirklich echt immer alles raus, halt inszenatorisch aus diesen Momenten, was geht. Mit Ausnahme vielleicht von diesem Kampf in der Tiefgarage, der halt auch einfach sehr statisch ist und halt nicht besonders so besonders geschickt irgendwie zusammengesetzt ist oder sowas. Also gerade das oder zum Beispiel halt eben auch die Szene, in der Sean Connery, wie heißt der nochmal?
Du hast doch hier den Namen aufgeschrieben.
Ramirez.
Also wir wollen schon genau haben. Den hast du doch hier
bitte,
aufgeschrieben.
Ja,
also Juan Sanchez Villalobos Ramirez.
Sehr gut, danke.
Richtig ägyptischer Name.
Ja, er kennt ihn nicht.
Der Ramirez von Kurgan getötet wird, wie er in diesem kleinen Turm stattfindet, wo
der Kampf ist auch
mega gut. Ich wenn aus irgendeinem Grund geht der ganze Turm drumherum kaputt. Wahrscheinlich, glaube ich, weil ein Gewitter draußen ist.
Weil Blitze, wenn sich die beiden hauen.
Ja, genau. Weil das
und dann bleibt natürlich noch die Steintreppe übrig. Und so. Aber sieht halt mega geil aus. Das ist halt
sehr, sehr cool aus.
Aber da musste ich persönlich, selbst bei dem finalen Kampf zwischen Kurgan und Highlander, musste ich an einen anderen Film denken aus den 80ern, der auch ein Over-the-Top, oder frühen 90ern, der auch ein Over-the-Top-Ende hat und es auch um einen Unsterblichen geht, und das ist viel geiler gemacht, das ist The Crow. Wenn die da auf diesem, auf dem Glockenturm da oben kämpfen. Und
welcher Film war denn
kämpfen.
Vorher?
Ich meine, The Crow war nach Highlander.
Ich glaube, The Crow ist
91,
irgendwie 90er Jahre oder so.
Ich wäre jetzt auch mein Gefühl gewesen, aber...
Aber ja, ich musste da direkt an The Crow denken, habe gesagt, mehr Regen. Entsättigter.
Dafür haben wir mehr Neon.
Ja stimmt. Ja,
und Nebelschwaden und was man noch so braucht.
Ja,
Blitze, ja, also man muss es halt echt mögen. Man muss halt mit den 80ern echt irgendwie so ein bisschen verwurzelt sein, da irgendwie so ein bisschen auch ein Herz für haben, dann kann man mit dem Film, finde ich, eigentlich wirklich schon was anfangen. Also es ist jetzt nicht so ein Film, den ich jetzt irgendwie, wo ich sage, okay, ja, den muss ich jetzt einmal im Jahr irgendwie gucken oder so. Da gibt es andere Filme, die auch viel, viel cooler sind.
Rocky 4.
Wie Rocky 4, weil das ist, wie wir heute gelernt haben, der 80. 80er-Jahre-Film aller 80er Jahre. Und wenn ihr darüber einen Podcast haben wollt,
dann
schreibt bitte an leinwandliebe@filmstarts.de.
Nur Rocky 4 oder dann die ganze Rocky-Reihe?
Nein, nur Rocky 4.
Nur Rocky 4.
Ich rede nur von Rocky 4. Wir können irgendwann auch gerne mal über die ganze Reihe sprechen. Keine Ahnung, soll noch ein Creed-Film kommen?
Ja,
das ist ja, das ist krass. Da gab es ja gerade Furore auf Social Media, weil das Franchise wird weiter ausgeschlachtet. Stallone ist krass dagegen. Und jetzt hat sowohl Creed-mäßig weitergehen, als auch
mit Drago.
Ne? Ja, genau. Weitergehen.
Ja, und bei Drago hat sich ja Stallone dann auch so aufgeregt.
Ja, der hat sich dann auch mit Dolph Lundgren jetzt öffentlich.
Also Creed 3 kommt auf jeden Fall. Ich glaube, Michael B. Jordan führt selbst Regie.
Ja. Also, für Creed 3 können wir gerne nochmal einen kompletten Rocky-Rewatch hier machen, auch mit den Creed-Filmen. Aber wenn ihr wirklich einfach nur Rocky 4 und es wird wieder irgendeine Woche geben, in der einfach nichts läuft.
Und The Crow, komm schon.
Und The Crow auch, ja. Dann schickt eine Mail an leinwandliebe@filmstarts.de und schreibt einfach nur in dem Betreff gar nichts weiter, einfach nur Rocky 4.
I must break you im Betreff.
Oder I must break you. Obwohl, nein, dann kriege ich Angst, weil dann habe ich auf einmal so, dann denke ich, oh Gott, ich kriege jetzt Hassmail so, weil alle so schreiben so, I must break you. Ah, Sebastian, ah.
If he dies, he dies.
Genau. Weil dann machen wir in genau dieser Runde hier, Julius, Yves und ich, einen Talk über Rocky 4.
Sehr schön.
Aber da kann es ja nichts Negatives geben.
Ja, was sollte man über Rocky 4 Negatives sagen?
Aber vor allem, was ich ja schlimm finde, dass Stallone doch gerade an seinem Cut von Rocky 4 arbeitet. Und
nein, der ist ja schon draußen.
Ja, ach so.
Ja,
oder hat den Roboter rausgeschnitten?
Ja, das ist komplett
also,
beschissen.
Also, hallo, sorry?
Also
die große Roboter-Romanze zwischen Polly und der Roboterfrau?
Also, diese neue Cut-Version kannst du echt in den Müll werfen. So, die hat alles genommen, was Rocky 4 geil genommen hat. Und probiert es so umzuschneiden, als wäre das ein seriöser Film. Sorry, der Film war seriös genug. Und ich bleib dabei, es ist die authentischste Darstellung vom Ende der Sowjetunion.
Ja.
Weil, ganz ehrlich, als Rocky sich alle angeguckt hat, you can change, everybody can change. Da ist wirklich die komplette Sowjetriege aufgestanden, hat applaudiert. Mein Vater war dabei und eine Träne ist runtergelaufen.
Und sorry, also dieser Soundtrack, ist einfach auch nur mal großartig.
Ja.
Also da kommt leider, auch wenn Highlander Queen hat, kommt nicht mal der Highlander.
Nein, und der Film ist eine einzige Montage. Das ist das Geilste. Ja, es gibt erst eine Montage.
Und wir haben zwei Trainingsmontagen.
Ja, es gibt eine Montage. Also
es gibt sowieso nie genug
Trainingsmontagen. Okay.
Wir dürfen nicht vorwegnehmen.
Ich wollte gerade sagen, wir nehmen nicht zu viel vorweg. Ihr seht,
wir hören mit Highlander auf und machen mit Rocky 4.
Ihr seht es ja nicht, aber ihr hört, dass zumindest zwei von drei Leuten sehr begeistert sind, was Rocky 4 angeht. Ja. Deswegen ist es vielleicht gut, ist, wenn wir den Podcast mit Julius machen.
Weil ein bisschen erden.
Ja, genau. Weil Julius dann immer sagt, ja Jungs, jetzt kommt mal runter. Ne? Also.
Ich sag nur eine Sache, das ist mein abschließendes Wort zu Rocky 4. Ja. J.J. Abrams hat mit The Force Awakens, also das Ende von The Force Awakens hat er geklaut, ist Rocky 4. Denkt mal drüber nach, stellt euch die Trainingsmusik vor, da oben auf dem Berg, und wenn Ray geschrien hätte, Drago, es ist eins zu eins die gleiche Szene sogar, wo sich die Kamera dreht um den Berg rum. Ja.
Okay, wir waren aber bei Highlander.
Ach so, stimmt.
Wir waren bei Highlander und ich weiß gar nicht mehr, wo wir bei Highlander waren. Habt ihr denn eigentlich irgendwas, also Julius, du hast den zweiten Teil noch gesehen. Habt ihr irgendeinen dieser anderen Filme
Ich habe tatsächlich 3 und 4 nie gesehen. Weder Endgame noch Legende oder ich glaube, das
ich hab Endgame
klingt immer so gesehen. Falsch, weil wenn jemand jetzt Endgame sagt, denke ich immer an Avengers, ja. Nicht an Highlander.
The Sorcerer heißt ja, glaube ich, auf Englisch die Legende, hast du vorhin gesagt, auf Deutsch, ne? Teil 3.
Genau, Teil 3 ist The Sorcerer und bei uns heißt es die Legende.
Aber den neuesten habe ich dafür halt gesehen, weil das ist auch so witzig, wie sich diese Reihe so komplett gewandelt hat, dass das sozusagen von halt so ein bisschen Indie 80er B-Movie dann halt irgendwie über die TV-Serie und dann ist der neueste Film, das ist halt wirklich, der fühlt sich halt auch so komplett an wie so ein Serienpilot, aber halt so einer aus den 2000ern, der irgendwie dann auf das CW gelaufen ist, irgendwie so, also da wo diese
so
Flash,
schlecht,
Arrow und The Flash und sowas, halt so auf diesem Niveau, und es ist halt irgendwie, ich meine, ich bin halt nicht der große Highlander-Fan und irgendwie deswegen habe ich mich da jetzt auch nicht irgendwie beleidigt gefühlt, aber ich kann mir sehr gut vorstellen. Ich konnte es mir schon bei Teil 2 auch vorstellen, sozusagen, warum das der Film ist, bei dem alle Highlander-Fans so hassen. Und ich kann mir es bei Teil 5 konnte ich es mir noch umso besser vorstellen, weil es halt einfach wirklich, da wird dann halt, also ich erinnere mich an eine Szene, da ist dann, glaube ich, dann kommt irgendwie einer von den verschiedenen Highlandern, die da irgendwie mitspielen, und dann geht er irgendwie zu so einem geheimen Treffen und dann ist das Passwort, es kann nur einen geben oder so. Wenn ich das jetzt nicht völlig falsch abgespeichert habe.
Aber ich finde es erstaunlich, wie viele Highlander oder zumindest Unsterbliche dann auf einmal doch irgendwie auftauchen, weil es heißt doch eigentlich auch im ersten Teil, dass es ja dann irgendwie dieses Gathering ist und alle werden ja irgendwie magisch angezogen an diesen Ort und müssen dann halt irgendwie kämpfen für den Preis, und am Ende ist halt Connor der Highlander, der Einzige, der noch da ist, und dann gibt es aber noch in Teil 2 und Teil 3, ich glaube in Teil 3, ich habe das nur gelesen, dass irgendeiner in irgendeiner Höhle in Asien magisch eingesperrt wurde, weswegen er zu diesem Gathering nicht raus konnte, aber dann macht es ja wiederum irgendwie auch keinen Sinn. Das habe ich zum Beispiel auch nicht verstanden, weil am Ende von Highlander hat Connor ja irgendwie alles Wissen und sowas alles. Und dann heißt es aber auf einmal so, ja, jetzt kann ich auch Kinder bekommen und ich kann auch alt werden. Aber ich kann gleichzeitig auch
alles, nicht alt werden.
Ich kann aber gleichzeitig auch alles hören. Und jetzt möchte ich für die bessere Kommunikation zwischen den Menschen so, also, wie ich hier gesagt habe, was ist denn das für ein aller Welt, Friede überall, Happy End irgendwie so.
Und das ist auch Tommy Wiseau.
Ja.
For London people love each other, the world would be a better place.
Also dieses Ende, das hatte ich auch nicht mehr so merkwürdig im Kopf. Und vor allen Dingen, wieso kann er jetzt wieder alt werden? Und
weil er den Preis gewonnen hat.
Der Preis erlaubt ihm alles, was der Plot verlangt. Das musst du wissen. Deswegen ist der Preis so
unschuldig. Aber ignoriert denn das zum Beispiel Teil 2?
Nein, Teil 2 ist am Anfang alt. Das spielt ja auch im Jahr 2024, also in der Zukunft.
Ah, okay.
Krass.
Und dann geht es aber nochmal einen Zeitsprung zurück,
oder? Jein. Also es ist dann so, es spielt halt, es gibt ja entweder das ist halt auf Seist oder halt in der Vergangenheit. Und dann, aber der Film spielt tatsächlich hauptsächlich im Jahr 2024 und es ist halt auch postapokalyptisch sozusagen. Also da wurde Ozonschicht wurde irgendwie aufgelöst und deswegen hat der Highlander dann ein Schild entwickelt, also ein Schutzschild um die ganze Erde. Und der dann von einer bösen Kooperation, einem bösen Konzern geleitet wird.
Natürlich.
Angeführt von John C. McGinley aus Scrubs.
Oh ja,
nein, oh Gott, ja,
stimmt. Ich erinnere mich ein wenig.
Ja,
und, wird in diesem Film ein richtiges Datum erwähnt, weil dann können wir 2024 den Highlander 2 Tag feiern.
Frage.
So wie bei Zurück in die Zukunft.
Dann müssen wir mal gucken. Es ist bestimmt irgendwo, es gibt auf jeden Fall auch irgendwie so Nachrichtensendungen und bestimmt irgendwo eine Zeitung oder sowas, die ins Bild gehalten. Dann müssen wir echt mal gucken.
Weil dann warte ich aber jetzt auf den Highlander, der 2024 kommt und uns. Früher habe ich so einen Scheiß erwähnt. Ich weiß, als ich damals als Kind das erste Mal Terminator 2 gesehen habe, da habe ich echt gedacht, wann ist das, im August 98 oder wann?
Das Judgment Day.
Ja, ich hatte, also ohne Scheiß, mein kleiner Sebastian hat sich dieses Datum im Kalender markiert, weil er dachte, da geht dann die Welt unter.
Zum Glück nicht.
Ich hatte von wegen Maya-Kalender 2012, nein, ja. Für mich reicht James Cameron und Terminator 2 so, oh mein Gott. Ja, deswegen Highlander
Day. So, wie sind wir jetzt darauf gekommen? Also auf jeden Fall ist der Highlander am Schluss also alt. Es ist tatsächlich, er ist also einfach ganz normal weitergealtert. Und Brenda ist gestorben 1999, glaube ich, wegen der Strahlung der Sonne. Und er hat halt
und deswegen hat er in ihrem Namen.
Genau, er hat ihr am Totenbett versprochen, dass er dann halt den Schutzschild umbaut und die Erde beschützt.
Das heißt, das Ozonloch wird gestopft durch den Highlander.
Jawohl.
Das ist seine super tolle neue Fähigkeit.
Das ist voll gut. Das ist so, es ist das Gegenteil von, es ist Superman 4. Nee, ist Superman 3, wo er ein Arschloch ist und den schiefen Turm von Pisa gerade macht.
Gerade rückt, ja. Ach, ja. Diese alten Superman-Filme sind auch toll.
Superman 4. No, the people. Großartig.
Also über die müssen wir auch mal reden.
Wie heißt der Typ? Nuclear Super, Man.
Nuclear Man.
Ne? Super Destroy. Groß.
Sie auf dem Mond kämpfen und so.
Unfassbar. Wo sie auch einfach den gleichen Shot aus Superman 1, das ist so dieser Endshot, wo er fliegt, den haben die einfach recycelt und zeigen ihn 8-mal in dem Film und sie ändern einfach nur den Hintergrund. Einmal ist es so eine U-Bahn-Station, einmal der Himmel, einmal das Weltall.
Das ist super.
Wunderschön.
Ökonomisches Filme machen.
Ja.
Hat eigentlich von euch irgendjemand diese Highlander-Serie gesehen, die ja Adrian Paul, ich kann mich nur daran erinnern, dass ich immer mal irgendwie so mal hier ein oder zwei Folgen irgendwo mal gesehen habe, aber
ich weiß also, auch, dass es sie gibt, aber das ist das Größte der Gefühle.
Ich hab so den vagen Eindruck, weil ich irgendwo mal so ein paar Ausschnitte davon und sowas halt gesehen habe, aber ich nie wirklich, dass er zumindest, ich weiß gar nicht, ist er vielleicht sogar irgendwie Stuntman gewesen oder sowas? Jedenfalls ist er auf jeden Fall der bessere Action-Darsteller, der halt
sagen,
wirklich
genau,
irgendwie in den
Blasphemie.
In den Schwertkampfszenen eine bessere Figur macht, auch wenn er nicht so hübsch ist natürlich.
Aber er ist nicht der bessere Lord Raiden.
Ja, nein, Lord Raiden ist Nummer 1. Weißt du, ich habe ja letztes Jahr in Vorbereitung auf Mortal Kombat dieses Remake, habe ich die ersten beiden besprochen und in Teil 1 ist ja Christopher Lambert Roden und im zweiten ist es dieser, wie heißt er, Remar? Ich habe seinen Namen vergessen. Der Typ, der irgendwann auch mal bei Sex and the City mitgespielt hat, tatsächlich. Keine Ahnung. Und obwohl Christopher Lamberts Performance als Raiden so eine der lustigsten aller Zeiten ist, war die andere, James Remar, jetzt habe ich's, war James Remars Performance so beschissen langweilig, dass ich mir wieder Christopher Lambert gewünscht hat, denn er hat das Wort unpredictable verwendet. Unpredictable. Das ist großartig. Ja. Er redet den ganzen Film so durch. Er zieht es durch. Die ganze Zeit, so ganz offensichtlich macht er seine Stimme tiefer. Das ist so wie bei Infinity War, wenn die Quill unterstellen. Machst du deine Stimme gerade tiefer? Genau so redet er den ganzen Film und es ist großartig.
Ja, das ist wirklich, er ist ja eigentlich nur eine Parodie seiner selbst in dem Film. Das ist wirklich. Irgendwie, da schweifen wir ganz schön ab.
Das ist vollkommen okay. Ich will es immer noch mal sagen. Ich
kann
ich
nur
liebe Podcasts.
Nein, aber Podcast sprechen.
Nein, ich mag das, wenn man im Podcast irgendwie einfach mal ein bisschen abschweift. Es soll ja hier ein Gespräch sein. Es ist ja ungezwungen, ohne irgendwelche Notizen oder sowas. Da kann man ja auch mal.
Außer deinen Spickzetteln natürlich.
Abgesehen
aber
davon.
Da stehen nur so die Daten drauf.
Bei Nerd und Kultur tue ich ja auch das Beste, um mal abzuschweifen. Also du musst dir vorstellen, also Grüße gehen raus an Marco, falls du zuhörst. Er schickt mir vor jedem Podcast so ein Dokument, so ein gigantisch großes Dokument mit so vielen Stichpunkten und fragt dann, willst du noch irgendwas eintragen? Und sag ich, nö. Und dann ist es meine Aufgabe, ein bisschen gegen die Struktur zu gehen.
Sehr schön.
Yves, der Rebell gegen die Struktur. Das bringt mich zum letzten Punkt. Ich glaube, wir haben es jetzt auch schon so ein bisschen ja immer mal wieder durchklingen lassen. Ein Remake ist ja auf jeden Fall geplant. Angeblich auch angesetzt auf eine Trilogie, zumindest ja, war das so.
Gibt es nicht, der, gibt es ja, überhaupt noch irgendwas, was nicht gleich für eine Trilogie
konzipiert ist? Post-Credit-Szene kommt, da ist dann Christopher Lambert sagt, fine, ja. I'll do it myself.
Chad Stahelski, der Regisseur von John Wick, ist auf jeden Fall involviert, ja. Hat uns da wahrscheinlich, wie wir ja schon gesagt haben, Gang Fu und Schwert Fu und was nicht noch für ein Fu irgendwie mitgeben.
Ja.
Henry Cavill wird wahrscheinlich der Witcher sein. Ich meine, er kann
der
ja
Witcher, da, der Highlander.
Ja, ist aber, es nein, ist, aber es, so, er wird ja. der Witcher einfach sein, weil ja. ich meine, in The Witcher zeigt er ja schon, wie gut er mit ja. Schwertern
krass,
umgehen kann.
Dass Henry Cavill mittlerweile alles sein darf, außer erneut nochmal Superman. Das ist so traurig.
Ja,
selbst ja, obwohl, schuld. Wer weiß, ich meine, nachdem man jetzt Batgirl in die Tonne gekippt hat und sagt, okay,
alles auf Null setzt bei
ja, diesem, ja. Vielleicht holen sie sich auch nochmal Henry Cavill zurück.
Also, ich bleib dabei. Warner Brothers hat einfach, die sitzen auf dem Geldberg und die verbrennen den einfach, wenn sie es nicht machen. Das wäre so eine easy
wieder,
Nummer.
Wie der Joker in The Dark Knight.
Ja, genau. Also, genau. Ich verstehe diese Referenz. Boah. Also, ohne Witz, dass sie das nicht machen, das ist, ich werde es nie verstehen.
Ja, das gut. Ich meine, es ist ja auch ein bisschen schade nach wie vor, dass sie, nachdem ja so viele Fans auch diesen Snyder-Cut von Justice League gefeiert haben, dass sie nicht einfach gesagt haben, okay, weißt du was, Zack Snyder, hast du noch mal Bock?
Hat er aber eben nicht mehr.
Ja, er will ja selber auch nicht mehr.
Und ich
ja,
meine, das aber, kann man auch total verstehen.
Klar, also nachdem, kann ich auch verstehen.
Und es war ja auch nicht mal so, dass er jetzt, sie haben ihm zwar das Geld gegeben für den Snyder-Cut, aber er hat ja halt eben da ja auch irgendwie wieder gegen Widerstände und Windmühlen ankämpfen müssen und dann irgendwie dann halt irgendwie noch hier noch ein Kompromiss und da noch ein Kompromiss.
Das es muss halt auch das Geilste für ihn sein in der Hinsicht, weißt du? Er hatte eine Vision für dieses ganze DCEU. Er ist der Architekt quasi davon gewesen. Und ob das jetzt einem gefällt oder nicht, scheißegal, es war sein Ding. Aber es gibt genügend Leute, die Man of Steel, Batman wie Superman, mhm. Wonder Woman den ersten Teil mochten. Und die sind so sehr diese Schiene gefahren. Mhm. Und dann gab es halt Leute, die gemeckert haben. Dann hat DC gesagt, okay, wir machen jetzt was ganz anderes. Er ist weg. Jetzt heulen ihm alle hinterher.
Naja,
und dann kommen sie an und sagen, hey, bist zurück. Und er
Ciao, Kakao. Das ist doch genauso, wie jetzt auf einmal alle sich unbedingt die Amazing Spider-Man 3 wünschen, weil, ja. Oh, Andrew Garfield, wo ja. ich gefühlt der Einzige bin, der selbst nach der, ich mag ja auch die Amazing Spider-Man 2.
Ja. Ich auch.
Und wo ich mir
ich mochte nur damals, den ersten. Den
wo
mochte
ich mir damals
sehr.
Auch gesagt, so, okay, warum damit nicht weitermachen? Ja. So. Und das ist jetzt halt
zu schnell die Reißleine gezogen.
Aber ich meine, gut, Zack Snyder ist jetzt bei Netflix, macht da seinen Ich bin sehr gespannt, wie heißt es, Red Moon? Oder?
Nee,
also er macht ja jetzt irgend
so ein Jupiter Ascending Sequel.
Nein, er will ja jetzt sowas machen, so er möchte ja sein eigenes Star Wars irgendwie aufbauen. So. Und ich meine, so erste Konzept-Art-Bilder, die es gab, das sah schon sehr, sehr cool aus. Und
man kann ihn auch, ich kann es auch total verstehen, ich meine, wo willst du lieber arbeiten als Regisseur, der sozusagen so eine Vision auch immer hat, irgendwie willst du lieber in dem Studio arbeiten, was die halt schon ziemlich mal reingepusht hat und irgendwie dir ständig so eine Liste an Bedingungen stellt, oder gehst du lieber zu Netflix, wo sie dir das Geld hinterher schmeißen und sagen, komm zu uns.
Ja gut, und ich meine, gut, du mochtest den nicht so, diesen Army of the Dead.
Den fand ich ziemlich beschissen.
Ich fand den sehr lustig irgendwie. Ja,
aber ich bin ein gigantischer Fan von seinem Dawn of the Dead.
Ja.
Das ist eins der besten Horror-Remakes ever.
Ja. Jetzt sind wir wieder beim Thema Remake, so zurück zu Highlander.
Genau, zurück zum Highlander.
Also, ich finde, es ist tatsächlich so eine seltene Kombination, wo man irgendwie denkt, ja, irgendwie das passt einfach echt. Also, weil, wie wir schon gesagt haben, du hast halt Chad Stahelski, der mit David Leitch zusammen angefangen hat mit diesem John Wick-Film. Und David Leitch ist ja mittlerweile so ein bisschen der schon eher durchgestartet ist, der jetzt ja Bullet Train gerade gemacht hat, der Deadpool 2 gemacht hat und so. Und irgendwie habe ich aber so ein bisschen langsam das Gefühl, dass Chad Stahelski der bessere von beiden sein könnte, weil er jetzt halt John Wick weitergemacht hat als Regisseur, und bei David Leitch habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, der hat sich zu schnell in diese Blockbuster-Richtung bewegt und weg von den eigenen Stärken oder den eigentlichen Stärken. Eben diese handgemachten Action-Szenen, so wie halt eben so bei John Wick oder sowas, und deswegen bin ich da eigentlich relativ zuversichtlich, dass wenn dieses Projekt jemals kommt, ich meine, Henry Cavill hat natürlich auch einfach super viel zu tun und sicherlich zig andere Sachen auf der Platte, genauso wie Chester Helsky auch, die wurden ja nach John Wick alle beide irgendwie gleich für zig Projekte verpflichtet oder irgendwie zumindest in den Topf geworfen. Aber das ist halt wirklich, wenn man so einen Darsteller hat, der wie Henry Cavill ja schon oft bewiesen hat, einfach in der Lage ist und gewillt ist, sich so eine Action-Choreografie draufzuschaffen, wenn man so einen Regisseur hat, der sowas gut kann, da könnte echt was Gutes draus werden.
Es braucht dann halt nur ein gutes Drehbuch irgendwie. Also wenn sie dann wirklich einfach sagen, okay, wir übernehmen so gefühlt 1:1 das Drehbuch vom Alten, weil Chad Stahelski, wir hatten dieses, ich weiß nicht, ob wir dieses Thema hier im Podcast schon mal hatten, aber ich bin jetzt nicht so der größte Fan von diesen ganzen John Wick-Filmen, weswegen ich bei Chad Stahelski halt auch immer noch nicht irgendwie sagen kann, finde ich ihn jetzt als Regisseur wirklich gut oder nicht. Ich finde ihn als Action-Choreograf,
ja,
finde ich ihn großartig. Als Regisseur hat er ja, mir noch nicht
noch
so
dazu, klar.
Als den Film geliefert, den ich irgendwie gerne sehen wollen würde.
War das nicht witzig, dass der mitgespielt hat in Matrix 4? Aber
ich
nicht
fand das schon sehr witzig.
Und Chad hieß.
Ja,
total witzig. Und er war halt nicht für die Choreografie verantwortlich, weswegen Grund Nummer 35, warum der Film so beschissen war.
Ich hab ein bisschen drüber gelacht.
Mochtest du den Film?
Ich mochte den Film.
Du machst den Film wirklich?
Ja. Wirklich?
Ich habe einen gefunden, der den mochte.
Nein, 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 da gibt es schon noch ein paar mehr. Aber ich hatte Matrix, tatsächlich großen Spaß damit.
Also, Matrix 4 wurde in dem Jahr wirklich für mich nur noch von diesem Titan-Film getoppt. So,
den habe ich gar nicht erst gesehen, aber Matrix 4, ich glaube, das Video hieß der schlechteste Film des Jahres. Also ohne Spaß. Du weißt ja danach, wenn man da rausgeht, da soll man ja immer so eine erste Meinung abgeben, da stehen dann Leute da so und ich habe wirklich direkt gesagt, ihr wollt meine Meinung nicht wissen. ihr wollt meine Meinung zu dem Film nicht wissen.
Ja. Naja, aber wie gesagt, also ich kann mir schon vorstellen, dass Chad Stahelski aus so einem Highlander-Film irgendwie was Gutes macht. Ich meine, Henry Cavill passt, finde ich, auch gut in diese Rolle rein irgendwie. Das kann schon unterhaltsam werden. Einfach mal abwarten. Als ich irgendwie auch gelesen habe, dass irgendwann 2015 auch Dave Bautista als Kurgan geplant war.
Das passt.
Wo ich mir auch dachte, ja, pff, ja okay. Ja. Dann, aber
es darf halt auch wirklich sich ein bisschen wegbewegen davon. Also ich brauche jetzt nicht nochmal den Film, wo halt irgendwie Kurgan nach New York kommt und irgendwie auf den Handel jagt.
Vielleicht wird es auch nochmal ein bisschen abgeändert und die zwei Hauptrollen, also der Highlander ist Dwayne The Rock Johnson und Kurgan ist Kevin Hart.
Das nein, auch. Nein, Kevin Hart ist Ramirez. Ein
ja, stimmt.
Und diesmal spielt er aber kein Ägypter, sondern ein Italiener. Oder
ja. Ist, Schweden.
Ja.
Ja. Oh je. Ja, ja. Zu geht's. Dann doch lieber mit Henry Cavill. Danke. Ja.
Außerdem hatten wir schon The Scorpion King mit Dwayne Johnson.
Der war großartig. Und
ich find's sehr lustig. Ich komme auch nur auf Scorpion King durch Nope. Ich find's geil, dass Nope, der Jordan Peele Film, irgendwo nochmal so eine gleiche,
so ein bisschen Liebe für den
ja,
übrig hat.
Ja, so ein bisschen Liebe.
War das so ein Set, so ein Set-Pulli vom Scorpion King?
Ja, genau,
oder?
Er hat diesen, ja, weil sie irgendwie er erzählt doch dann auch irgendwann, dass sie früher, sollten sie eigentlich die Pferde Trainer am Set von Scorpion King sein und dann meint er doch nur, ja, und dann haben sie sich dazu entschieden, Kamele zu nehmen. So, und dann waren wir raus. So. Aber ja. Ich weiß nicht, ich fand es schön, ausgerechnet in diesem Film
ein bisschen Liebe für Scorpion King.
Den Scorpion King zu haben.
Ich finde es sowieso gut, wenn man es ein bisschen noch Liebe gibt für frühe Dwayne Johnson Filme, weil mittlerweile, also so ungelogen, seit 10 Jahren ist jeder Dwayne Johnson Film der gleiche Film.
Ja, die gleiche Rolle.
Es ist einfach der gleiche Film. Ja, ja. Es ist so ein bisschen wie, wenn du dir eine neue Benjamin Blümchen Kassette holst. Welchen Job hat Dwayne Johnson dieses Mal?
Naja, und vor allen Dingen nicht mal das. Ich habe jetzt vor kurzem auf Disney Plus hier Jungle Cruise das erste Mal gesehen. Das ist ja auch so sein Dwayne Johnson aus Jumanji. Nur jetzt bei Disney mit einem Boot. Und
die Qualität entscheidet sich dann eigentlich nur an dem Ganzen drumherum. Also
genau,
hat sich jemand eine bisschen clevere Geschichte ausgedacht oder ist es so wie bei Jungle Cruise, dass er mit Emily Blunt irgendwie eine coole Partnerin an der Seite hat, wo sie sich dann
irgendwie
so...
Sie ist total super. Also Emily Blunt ist groß und sie haben auch eine relativ gute Chemie in dem Film, aber der Rest macht halt nichts. Und ich weiß, ich kriege langsam echt immer mehr und mehr Schiss vor Black Adam.
Geht mir leider auch so.
Weil
ich habe gar keine Hoffnung in den
also
Film.
Also ich finde auch schon, die Trailer sehen irgendwie immer
sowas von generisch
aus.
Das ist das Traurige. Weißt du, weil als angekündigt wurde, Dwayne Johnson als Black Adam, war echt so der größte Champion, der vor allen Leuten gesagt hat, nein, glaubt mir, das wird genial. Er sieht genauso aus wie die Figur. Und diesmal trauen sie sich, so einen richtigen Bad Guy als Hauptfigur zu haben. Ich meine, Marvel hat sich das nicht getraut mit Loki und hat ihn irgendwie in zwei Episoden zum Helden gemacht. Aber das wird DC machen. Dann gucke ich mir den Trailer an und einfach alles in mir ist zusammengebrochen. Und ich, oh nein, das ist einfach nur der nächste The Rock-Film.
Ja. Naja, aber das Ding ist doch auch, als ich das gehört habe, war mir schon klar, weil Dwayne Johnson sieht sich doch selbst als Marke.
Ja, klar.
Und ich habe das irgendwann mal gelesen zu diesem Rampage-Film.
Besseren Filme.
Mit dem Affen und so. Und da gab es ein Interview, was er, glaube ich, danach gemacht hat, weil ursprünglich im Drehbuch war wohl irgendwie der Plan, dass zum Schluss dieser Affe stirbt. Und Dwayne Johnson ist zu denen hingegangen und hat gesagt, okay, pass auf. Der Name Dwayne Johnson ist seine Marke. Das steht für familientaugliche Unterhaltung im Kino. Ich will, dass wenn die Leute einen Film von mir sehen, dass sie da reingehen, dass sie Spaß haben und am Ende irgendwie auch mit einem Happy End und einem guten Gefühl rausgehen. Wenn ihr diesen Affen am Ende des Films umbringen wollt, dann bin ich raus aus diesem Film. Ja. Und genau so
haben sie es ja auch gefilmt, hast du gesehen?
Ja, klar.
Weil es gibt
ja noch hier den Stinkefinger vom Affen.
Der Affe ist tödlich verletzt. Und es gibt da diese traurige Szene, wo du denkst, jetzt ist der Affe tot. Und auf einmal zeigt er mit Zeichensprache den Mittelfinger und lacht halt affig. Und Dwayne Johnson lacht von unten. Und dann haben wir so eine Szene wie bei Thunder in Paradise, wenn du diese tolle Serie doch kennst mit Hulk Hogan und sein Super Knight Rider, aber im Boot Hulk Hogan.
Ist da wieder vorbeigegangen.
Oder? Also ich dachte, hier bei Filmstarts kennt man sich aus mit Qualitätscontent. Filmstarts,
nicht Serienstarts.
Und deswegen, also ich glaube, Dwayne Johnson wird da halt irgendwie so auch sein ganz eigenes Ding draus machen. Ich frage mich dann nur, ob sie es irgendwann denn trotzdem nochmal mit Shazam zusammenführen oder ob sich das denn irgendwie überhaupt nicht mehr so richtig auflöst, weil er wird ja jetzt hier dann wahrscheinlich auch eher zu so einer Art Anti-Held werden.
Allerhöchstens, ja.
Und
bei Shazam ist dann dasselbe. Dann würden sie sich halt die ersten 30 Minuten ein bisschen auf die Nase hauen und dann kommt halt eine andere Bedrohung. Und dann
müssen sie wieder zusammenkämpfen. Ja.
Es ist leider sehr vorhersehbar. Und es geht ja einem mittlerweile mit vielen Schauspielerinnen und Schauspielern so auch. Deswegen war ja Red Notice auch so ein Film vom Reißbrett, weil halt Ryan Reynolds auch nur noch Ryan Reynolds spielt. Oder halt eben, wie heißt er? Der auch bei Jumanji mit ihm gespielt hat.
Kevin Hart. Kevin Hart spielt auch immer nur Kevin Hart.
Spielt und Mark Wahlberg spielt auch nur noch Mark Wahlberg in jedem Film und so. Es ist leider so ein bisschen so, dass sich viele von diesen großen Stars, wenn sie erstmal so ein gewisses Level erreicht haben, dann sehr darauf ausruhen und dann...
Liam Neeson auch in letzter Zeit. Liam Neeson seit Taken.
Ja, aber Liam Neeson, der kann, glaube ich, nicht so viel dafür. Der würde halt bestimmt auch gerne nochmal was anderes spielen, aber lässt ihn halt keiner mehr.
Aber Liam Neeson nehme ich ehrlich gesagt auch nicht so krumm, weil er davor halt so
viel... Ja,
der
hatte schon eine Karriere davor.
Er war Schindlers Liste.
Er hat eine krasse Karriere hingelegt und jetzt denkt er sich, okay... Ihr guckt den Scheiß, dann kriegt ihr halt einen generischen Dreck nach dem anderen und wir schneiden wunderschön, wie ich über einen Zaun springe, in 300.000 Schnitten einmal Tech kaputt. 3.
Das ist so geil.
Ich wette mit euch, genauso wird Indie 5 auch aussehen mit Harrison Ford.
Ehrlich, so Hand aufs Herz, hat irgendjemand von euch A, Bock auf Indie 5, B, Hoffnungen für Indie 5 und C, wenn ja, warum?
Naja, James Mangold.
Das sagt gar nichts. Das sagt überhaupt nichts.
Ich meine, er ist halt zumindest echt ein guter. Und deswegen habe ich so ein bisschen Hoffnung darauf, dass das halt. Also, natürlich wird das auch nie an die Klasse und weil man halt natürlich in die 1 bis 3. Oder vor allem
ich wollte gerade sagen, ich hatte
sei
schon Angst, dass du sagst,
sei vorsichtig.
1 bis 4.
Nein, natürlich nicht. Ich habe überlegt, ob ich 3 noch mit oder beziehungsweise ob man 2. Nee, es gibt ja sehr.
Red ich jetzt nicht um Kopf und Kragen, Julius.
Es gibt ja sehr unterschiedliche 1, Meinungen, welches jetzt der beste ist. Sagen wir mal so.
3.
Weißt du, ich sag's mal so. Ich glaube, ich habe mittlerweile hellseherische Fähigkeiten. Ja. Und ich kann wirklich vorhersagen, was in diesem Film passiert. Obwohl er noch nicht mal, hat er ein Startdatum?
Ich glaube ja, 24 glaube ich, also echt noch eine Weile hin.
Weil die haben ihn ja tausendmal verschoben, nachdem Spielberg dann auch raus gewesen ist und sowas alles.
Ich glaube, Indiana Jones wird sich im ganzen Film einfach nur für seine Existenz entschuldigen müssen, den kompletten Film. Und dann ist er auch schon wieder zu Ende, nachdem...
Und dann kommt der Highlander und sagt ihm, es kann nur eingeben, haut Indy den Kopf ab und dann war es das.
Und ich glaube, der ganze Film wird es auch nur Gags geben, wie alt er ist, weil, Spoiler-Alarm, Harrison Ford ist ganz schön alt.
Ja, ja gut, aber die Gags gab es ja auch schon so ein bisschen in Teil 4.
Und seitdem ist er irgendwie noch 5-mal mit dem Flugzeug abgestürzt.
Ja,
so.
Ja, ich meine, ich habe jetzt zumindest hat es jetzt ja in den letzten Jahren so ein gewisser Trend zu diesen Legacy-Sequels irgendwie rausgestellt.
Ja, aber keins davon war irgendwie so richtig gut, bis auf Top Gun 2.
Oder Spider-Man No Way Home.
Ja, das ist im Sinne auch eins. Es gibt ein paar gute Ausnahmen. Ash vs. Evil Dead ist gut.
Ja.
Creed ist gut.
Aber es kommt ja halt doch auf jedes Gute, kommt natürlich auch mindestens ein
20 Scheißdinger. Also ja, ich habe keinen, ich sag mal so, noch vor ein paar Jahren konnten die mich krass damit kriegen, indem sie mir eine Figur, die ich mal voll gerne hatte, irgendwie vor die Nase wedeln, um mich ins Kino zu ziehen. Also es hat voll, ich werde nie vergessen, Chewie, we're home. Wer hat keine Gänse? Ihr habt alle Gänse gekriegt.
Ja, aber zum Beispiel Star Wars 7 hat zumindest für mich auch echt gut funktioniert.
Für mich auch. Und danach ging es halt so radikal bergab. Und je länger ich drüber nachdenke, kann ich Star Wars 7 auch nicht mehr genießen. Einmal, weil ich weiß, was danach folgt. Und einmal, wenn ich drüber nachdenke, weil Han Solo wurde zurückgespult. Der ist jetzt einfach mit Chewbacca und ist in der Midlife-Crisis und kifft den Millennium Falcon.
hat er nicht rot lackiert, den Falcon?
Und hat sein Kind verlassen? Und wenn man ihn fragt,
warum... Hätte den Millennium Falcon nicht, hat ihn ausgetauscht.
Hier ist ein roter Sportwagen. Genau.
Ja, es ist halt Han Solo, nicht The Wonder Years, sondern the late, 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 late Wonder Years.
Okay. Damit sind wir schon so hart abgedriftet, dass ich nicht mal mehr weiß, über was wir als letztes gesprochen haben.
Ich glaube, wir waren halt durch mit Highlander relativ schnell.
Ja, wir sind, ist auch egal, weil ich gucke auch auf die Uhr und wir müssen gleich in den Livestream flitzen. Wir haben noch ein bisschen Zeit, keine Sorge, du kannst nur ein Kippchen rauchen. Damit beenden wir das Ganze, glaube ich. Es war wieder ein wunderbar verquillter Podcast, so wie ich sie liebe.
Sehr schön, ja.
Ich mag das, wenn man doch mal so ein bisschen
abdriftet. Ich mag Eiscreme.
Ich mag auch Eiscreme.
Wer nicht.
Dann, Yves, dir vielen lieben Dank, dass du endlich mal wieder hier warst.
Ich derbe gerade, weil ich ein cooler junger Teenie bin.
So macht man das coolen Kids heutzutage.
Bei Nerd und Kultur geht es jetzt hauptsächlich irgendwie um
House of the Dragon. Und jetzt werden wir auch die ersten zwei Episoden zumindest besprechen von Rings of Power.
Ja.
Ja.
Und also auf jeden Fall cool, dass du wieder hier warst.
Danke, dass ich, Entschuldigung, Kohlensäure, hier sein durfte.
Julius, vielen lieben Dank, dass du den Weg ins Studio hier gefunden hast.
Sehr gerne.
Und größter Dank geht natürlich raus an alle, die uns Woche für Woche zuhören. Wie gesagt, wenn ihr den Rocky 4 Podcast haben wollt, wenn ihr den Crow Podcast haben wollt, ich weiß schon gar nicht mehr, über welche Filme wir hier alle gesprochen haben.
Einfach aus Prinzip Thunder in Paradise. Einfach aus Prinzip.
Ja, oh Gott, ich weiß nicht, ob ich mir das nochmal antun kann.
Glaub mir, das wird unsere Donnerstagsserie.
Und dann schickt einfach eine Mail an leinwandliebertfilmstarts.de. Das Witzige kann ich euch jetzt schon mal verraten. Ihr werdet diese tolle Konstellation nächste Woche schon wieder bekommen.
Yay.
Weil da reden wir dann auch tatsächlich mal wieder über einen Kinofilm.
Einen aktuellen
Kinofilm, der...
Es wird kontrovers.
Den es gibt.
Es wird sehr kontrovers, weil ich weiß zumindest, wie ich und Yves dazu stehe und ich weiß auch, wie Julius dazu steht und hier wird es zu Reibereien kommen.
Hoffentlich nicht zu Prügeleien.
Was natürlich...
Es kann nur einen geben,
der am Ende hier rausgeht. Freut euch darauf, weil wir reden über das natürlich lang erwartete Prequel zu dem 2009er Horrorfilm Orphan, der nächste Woche startet mit Orphan First Kill.
Ich konnte lange nicht schlafen, weil dieser Film noch nicht da war.
Ja, genau. Ich habe auch immer mir gedacht, wann kommt da endlich mal der nächste
Jedes
Teil?
Jedes Jahr war
13, auf meiner 13 Jahre haben wir gewartet, jetzt ist er endlich da. Darüber reden wir nächste Woche. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.